Jakobus 1, Vers 19. Ein toller Brief. War mir eigentlich, ehrlich gesagt, ich habe den, glaube ich, öfters schon gelesen, aber irgendwie durchs Studieren hier Vers für Vers und so, ne, und die Sachen, die ich nicht verstehe, dann muss ich halt echt eine Weile sitzen und fragen und warten und aber so, wenn man so die Briefe anfängt zu studieren, so Vers für Vers und einfach mal guckt, worum geht's denn und sich wirklich Zeit nimmt, das muss ich ja, ansonsten hätte ich hier nichts zu sagen, aber merkt man, dass Jakobusbrief, total praktischer Brief, der stellt einen einfach nackig dar. Also ne, beim Vorbereiten, bei manchen Predigtvorbereitungen, da bin ich angezogen, ne? Bei dem Brief, den lese ich und irgendwie bin ich nackig. So, ne? Also jetzt nicht bildlich vorstellen bitte, aber so ein geistlich. Ne? Also ich meine, irgendwie, du liest den und jedes Wort ist einfach wie ein Spiegel. Ne? So ein, es geht darum, ist meine Überschrift so ein, ist mein Glaube echt? Irgendwie ist das so eine Frage, die kommt, wenn man diesen Brief sich zu Herzen nimmt, wenn man mit Gott liest. So einfach eine Frage, okay, wie sieht mein Glaube aus? Ist mein Glaube echt lebendig? Ist er, glaube ich nur, was ich glaube, ne? Oder lebe ich, was ich glaube? So, ist es für mich Realität oder ist es für mich ein Konstrukt in meinem Kopf? Ne? Durch Predigten, die ich gehört habe, durch Dogmen, denen ich folge, durch Rituale, die ich tue, ne? Vielleicht irgendein sozialer Dienst oder irgendwie ein bestimmter Tagesablauf, wo Gott mit drinne ist oder Gottesdienst oder, ne, also man ist einfach nackig vor Gott, so, ne, irgendwie zeigt er, stellt er einen auf die Probe. So. Gottes Wort ist immer eine Prüfung, ne, und hier ist halt sehr direkt und für mich ist es gerade sehr erfrischend, durch den Brief zu gehen, auch wenn ich da drinne meine Schwachheit halt erkenne, ne? Weil es ist halt, wir alle kommen uns hübsch vor, ne, und interessant und manchmal nicht, aber meistens doch schon irgendwie, ne, dass wir sagen, ja, wir sind eigentlich ganz, ich bin eigentlich ganz gut, ne, also so wie ich Dinge verstehe und Dinge tue, ist das richtig und gut, ne, so ein, ich habe da schon einen Durchblick, so, ne, und gestern hat dort was Leckeres gekocht mit Kräutern drinne, ich habe vergessen, was es war, du überlegst auch, gut, so ein, war jedenfalls Kräuter, ne? Und ich denke mir halt nicht so, wir wollen dann weg zum See mit den Kindern ein bisschen, dass sie sich da abreagieren können, so, und wir uns mal erholen können, so, und dann dachte ich, ich gucke nochmal in den Spiegel, ne? Und dann stand ich vor dem Spiegel, war alles in Ordnung, ne? Weil meistens habe ich so Stieze dann irgendwo und naja, und dann mache ich nochmal nie, ne? Und da waren die Kräuter zwischen meinen Zähnen. Das sah total peinlich aus. Also wirklich, hätte ich nicht in den Spiegel geguckt, hätte ich keinen Spiegel, und ich bin dankbar für Spiegel, ne, hätte ich keinen Spiegel, dann war ich total bescheuert durch die Gegend rennen. Ne? Du trinkst Milch und hast ein Milchbad, ne? Oder keine Ahnung, einen riesen Pickel oder deine Haare stehen nach dem Kämpfen nachts im Traum quer. Ne? So ein, wir würden einfach, ohne Spiegel würden wir einfach, ja, denken, dass wir gut aussehen. Die Realität wäre dann aber eine ganz andere. Weißt du, und deswegen, Gottes Wort ist so wichtig. So, wenn man Gottes Wort weglegt in seinem Glaubensleben, dann hat man den Spiegel verloren. Ja, und irgendwie, je mehr man darüber nachdenkt, wird dann alles in Ordnung und alles schön und alles okay. Ne? Aber das ist eben das, was ich so lieb an Gottes Wort. Gott hat uns die Bibel gegeben und wer die liest, so, der hat seinen Spiegel vor Augen. Und ich gucke in den Spiegel nicht, um mich zu bewundern. Meine Tochter sitzt vorm Spiegel immer. Egal, auch wenn es der Herd ist, so, ne, diese Glasscheibe, sie betrachtet sich gerne. Ne? Und sie wendet sich nach links und sie wendet sich nach rechts. Ne? So, sie guckt sich super gerne an und findet sich wunderschön. Also Nora benutzt nicht einen Spiegel, um zu gucken, dass sie gepflegt ist und alles in Ordnung ist, sodass sie ihren Alltag leben kann im Spielzimmer, sondern Nora guckt im Spiegel, um sich zu betrachten. Ja? Ist ganz menschlich. So, das tue ich natürlich nicht. So, ich gucke nur in den Spiegel, um zu prüfen. Meistens. Manchmal gucke ich auch, mache Grimassen. Aber meistens benutze ich eigentlich selten am Tag einen Spiegel. Ne? Wenn ich einen Spiegel benutze, dann ja, um halt das Resultat der Nacht halt wegzuwischen. Ne? Um zu prüfen, ob alles in Ordnung ist, ob alles gesund ist. Ne? Also lasst uns mal in diesen Spiegel hier gucken heute. Darum, meine geliebten Brüder, Vers 19 in Jakobus 1, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Sprüche 10, ich schlag's mal auf, finde ich ganz schnell, hoffe ich. Habe ich schon in Sprüche 10, Vers 19. Sagt Salomo, einer, der die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Das ist sehr weise und sehr wichtig. Ich habe das irgendwann mal gelesen, als ich frisch zum Glauben gekommen bin. Jedenfalls habe ich so eine Erinnerung. Ob es jetzt wirklich so war, lege ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer. Aber ich glaube schon, dass recht schnell, als ich zum Glauben gekommen bin, ich den Vers gelesen habe. Und das hat sich sofort eingebrannt. Das war für mich so eine tiefe Wahrheit, dass ich angefangen habe, nicht mehr so viel zu reden. Also ich habe vorher schon nicht viel geredet, aber über Geistliches auch oder keine Ahnung. Für mich war es einfach so ein Ding, wo Gott gesagt hat: Hey, möchtest du mehr sünden, als du jetzt schon sündigst? Und ich so: Fein. Dann pass auf, was du sagst. Erst denken, dann reden, hat mein Vater immer gesagt. Ja. Das hat er sehr oft gesagt. Und jetzt bin ich der das sehr oft sagt zu meinen Kindern, zu meiner Frau. Nee, das war ein Spaß. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Siehst du, zu viele Worte und schon kommt die Sünde. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Und Jakobus greift das auf und sagt nochmal: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Wir haben ein Gleichnis in unserem Gesicht bekommen von Gott dafür, für das hier. Ne? Wir haben zwei Ohren, wir haben aber nur einen Mund. Ne? Höre, aber dann denk drüber nach, bevor du reagierst. Ne? Handle weise und klug wie die Schlange, aber gerecht wie die Taube. Ne? War das gerecht? Friedfertig? Gerecht? Ja, wie auch immer. Tauben tun nichts, die sind einfach nur da zum Essen. Also, die essen. Sind aber ganz lieb. Tun niemandem Schaden. Wir haben zwei Ohren bekommen. Ne, und wir gehen durch die Welt und durch unseren Alltag und wir kriegen Informationen überall. Ne? Wir sind untereinander und wir kriegen Informationen. Manche Informationen wollen wir nicht hören, aber das ist nun mal das Problem. Manchmal ist es bei uns oben so laut, weil die Kinder schreiend durch die Ecken rennen, ne? Und ich das Gefühl habe, ich weiß auch nicht, dem Knall, dass ich nicht mehr vorbereiten kann, oder wenn ich mal beten will in Ruhe, dann hast du immer diese Stimmen, ne? Von überall. Also habe ich mir irgendwann mal so einen Zellstoff richtig reingemacht in die Ohren. Ne? Ich habe trotzdem noch was gehört. Das war alles dumpf, aber es ist alles da. Ne? Und ich habe nicht verstanden, warum ist es denn nicht möglich, mal richtig taubstich zu machen, ne? Weil die Kanäle sind noch zu, aber trotzdem hört man alles. Ne? Es ist unmöglich, dass wir das, was von außen kommt, kontrollieren können. Wir können es einfach nicht verhindern. Es kommt. Schlechte Informationen kommen, gute Informationen kommen. Ne? Darum geht es hier. Wir können zwar nichts dran ändern, dass alles auf uns zukommt, aber was den Unterschied zu einem klugen und zu einem dummen Menschen macht, ist, dass wir die Zeit uns nehmen können, alles zu verarbeiten, was in unseren Alltag kommt. Ne? All das, was uns nahe tritt. Es ist weise und es ist klug, wenn man erstmal nachdenkt, wenn jemand hier Zorn, wenn jemand was Verletzendes macht oder naja, auf den Schlips tritt, ne? Fettnäpfchen oder was weiß ich, muss ja nicht immer böswilligem Menschen sein, ne? Dann ist es erstmal gut, dass man zurücktritt. Manchmal sind dort und ich an dem Punkt, wo wir uns so fetzen, dass einer von uns beiden sagt: Okay, ich gehe jetzt mal kurz in ein anderes Zimmer. Ne? Das ist weise und das ist klug. ne, bevor der Zorn einfach rauskommt, ne, und man seinen Worten einfach Lauf lässt. So. Aber nicht nur das, dass wir zwei Ohren haben und nur einen Mund, was uns ja schon eigentlich verdeutlicht, so ein pass auf, was da kommt, ne? Wir haben auch noch Lippen, die unsere Zunge bedecken, ne? Eine Mauer. Und nicht nur das, Gott hat sich sogar einfallen lassen, noch eine zweite Mauer dahinter zu machen, die Zähne. So, ne? Wir werden das noch sehen in Kapitel 3, da sagt der Jakobus, die Zunge ist wie ein zweischneidiges, ist wie eine Waffe, ne? Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch große Dinge. Ne? Und so weiter. Die kann viel Schaden anrichten. Ne? So, er sagt dann, die Worte sind wie ein Feuer. Ne? Und die Zunge ist wie ein kleines Feuer, weil wir ja nur wenig Worte nehmen in manchen Situationen, aber die einen ganzen riesen Wald in Brand stecken können. Ne? Deswegen müssen wir weise sein und nachdenken, was wir reden, aber nicht nur das, auch was wir tun. Alles das, was nach außen geht. Jesus hat gesagt, habe ich vergessen. Was hast du gesagt? Weg. Na gut, haben wir verstanden. Langsam zum Zorn. Also nicht nur langsam zum Reagieren und zum Reden, sondern auch langsam zum Zorn. Und Zorn ist nichts Schlechtes. Es gibt einen heiligen Zorn und es gibt einen sehr fleischlichen Zorn. Jesus hat einen heiligen Zorn gehabt, als er in den Tempel war und alles umgestoßen hat und gesagt hat, voller Erregung, so mit der Peitsche, ne? So, das hier ist ein Gebetshaus. Ne? So. Jesus war zornig, wenn er die Sünde gesehen hat. Ne? Wir lesen im Alten Testament und im Neuen von Gottes Zorn, der irgendwann kommt und Gericht bringt. Ne? So. Und auch für uns, wo Gottes Zorn sich gelegt hat, nicht mehr da ist, dank Jesus. Es gibt einen heiligen Zorn und das ist ein Zorn, den man verspürt gegen irgendetwas, was schlecht ist. Zum Beispiel, wenn man sieht, dass Kinder ermordet werden, so ein Fassig oder Verfolgung, ne? Also ein Christ, der keinen inneren Zorn spürt gegen Verfolgung, bei dem stimmt irgendwas nicht. Ne? Wenn ich höre, da werden meine Brüder und Schwestern gefoltert oder verjagt oder getötet oder vergewaltigt oder sonst was, weil sie Jesus lieben, dann innerlich da krempelt sich was um in mir. Ne? So ein, und das ist in Ordnung. Aber auch in dem Bereich muss man langsam sein. Ne? So ein, in den Sachen, zum Beispiel wenn man sieht, wie ein Bruder oder eine Schwester hier verletzt wird, ne? Oder schlecht behandelt oder so. Wenn man merkt, so, oh, das ist nicht richtig, ist nicht gut. Ne? Dann ist das in Ordnung und damit sollte man auch langsam sein, um es rauszubringen, sondern zuerst zu Gott gehen und sagen, ja, verändere das. Was soll ich machen? Willst du was machen? Nimm das weg. Ja. Dieser fleischliche Zorn, der richtet sich nicht gegen die Sache an sich, sondern gegen die Person. Wenn ich meinem menschlichen Zorn nachgebe, dann verletze ich immer. Gebe ich meinen Zorn meiner Frau nach, sondern dann kommen Worte, die mir im Endeffekt nachhinein leid tun. So. Gott guckt halt anders auf die Menschen, so als ich das tue, manchmal. Ne? Du siehst eine Frau, die ihr Kind wegschmeißt, abtreibt. Ne? Und das an sich ist für mich Mord und Sünde. Und das hasse ich. Ne? Und Gott noch mehr. So. Aber die Frau, die diese Entscheidung trifft, die darf ich nicht hassen. Gegen der darf ich keinen Zorn geben. Ne? So, Gott wird das alles machen. So, Gott hasst die Sünde. Dagegen ist er zornig, aber er liebt den Sünder. Dagegen ist er barmherzig und gnädig, ne? Und mild und sanftmütig. So, von daher ziemlich weise, was du hier sagst. Sei schnell zum Hören, kannst ja auch nicht anders, aber langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Nimm dir Zeit, bring's vor Gott. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Muss ich gleich an Jesus denken, an dieses Gleichnis von diesem Acker. ne? Wo er sagt, wo er so unser Glauben mit einem Acker vergleicht, ne? Unser Leben, so unser Herzen. So, wo er sagt, es gibt Äcker mit Unkraut und es gibt Äcker mit Steinen, ne? Und es gibt Äcker mit guten Bohnen. Und mein Wort, das ich euch gebe, die Wahrheit, die ich euch gebe, die ihr hier findet, sobald ihr das hört und aufnehmt, wird dieser Same ausgestreut. Ne? Und er fängt an zu wachsen und er fängt an Frucht zu bringen. Das ist was Herrliches, was da passiert. Aber er sagt doch, dass wir auf unseren Boden aufpassen müssen. Ne? Dass er diese Steine und diesen Schmutz und dieses Böse, was verhindert, dass die Wurzeln tief gehen und Nährstoffe kriegen und gute Frucht kommt, ne? Sondern dass er dieses Unkraut, was alles verwuchert und alle Nährstoffe wegzieht von dem, was eigentlich gut ist, ne? Dass er das weg und rausnehmen möchte, immer mehr. Ne? Jesus pflügt unser Leben, bis wir bei ihm sind. Mit einem Pflug. Und es tut weh. Ne? Aber auch wir müssen das wollen. Jemand, der sagt, ich bin errettet und Punkt, das war's. Ne? Vielleicht mache ich noch ein paar christliche Dinge mit, aber mit Gott selber jetzt persönlich will ich nicht am Hut haben, verändert werden will ich auch nicht. Ne? Mein Acker reicht mir so. Und da hinten ist eine Ähre, die sehe ich irgendwo, die hat ein paar Früchte, reicht. So ein paar Frucht. Ne? Da wird keine gute Ernte bekommen. Ne? Jesus hat gesagt, was ihr seht, das werdet ihr auch ernten. Also seht klug. Ne? Ihr seid die, die zulassen und bestimmen, was auf euren Acker kommt. Und ich selber kriege die Steine nicht raus. Ich selber kann nicht unterscheiden zwischen Unkraut und Guten. So oft. Da muss Jesus auf meinen Acker kommen, in mein Leben und mit mir ganz persönlich reden, mir das zeigen. Und das macht er durch sein Wort meistens. Und er sagt, hey, das ist ein Stein. Und ich möchte da aber gerne gute Pflanzen drauf streuen. Also musst du das wollen. Willst du, dass ich diesen Stein rauspflüge aus deinem Leben? Das Unkraut. Du verbringst da viel zu viel Zeit in dem Bereich. Das Unkraut. Und das wuchert mehr und mehr und nimmt mehr und mehr Platz weg, den ich eigentlich haben möchte für meinen Samen. Den ich eigentlich haben möchte für was dich glücklich macht, was andere satt macht. Ne? Willst du, dass ich dieses Unkraut rausnehme, dann lass mich in deinen Acker. Lass mich in dein Leben. Ne? Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Und da ist eine Menge in meinem Leben. Und ich würde es nicht erkennen, würde ich nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Und das ist meine Entscheidung. Und da ist eben der Punkt, was Gott nicht machen kann, was ihm unmöglich ist. Es gibt Dinge, die Gott unmöglich sind. Warum? Weil er so entschieden hat, dass das Gerechtigkeit ist. Und gegen dem kann er nicht handeln, dann wäre es ungerecht. Und das, was Gott unmöglich ist, ist, mich einfach zum Lieben zu bringen. Ist Gott unmöglich. Ich habe das oft gebetet, Herr, gib mir Liebe, aber das bedeutet nicht dann, dass er mir einfach, als ob es eine Flüssigkeit ist, so Liebe einträufelt und dann liebe ich auf einmal. Ne? Das heißt, dass er mir ganz viele Feinde bringt, an denen ich dann geknackt werde und lerne zu lieben. Ne? Das ist eine Entscheidung, die man trifft, jeden Tag. Nimm dein Kreuz auf dich täglich. Folg mir nach täglich. Ne? Ich möchte dich gesund machen. Ich möchte dich heil machen, heiligen. Ich möchte dich reinmachen. Ich möchte, dass du Freiheit und Frieden hast. Weil zur Freiheit bist du berufen, sagt er. Ich liebe das so, ne? Und ich möchte es ablegen. Und das ist eine Entscheidung, die muss ich treffen. Früh, mittags, abends, nachmittags, nachts, auch mitternachts, wenn ich mal Pipi muss. Ich muss mein ganzes Leben, auch wenn ich hier sitze, ich muss mich entscheiden, verändert zu werden oder so zu bleiben, ne? Da ist Schmutz da, da sind Reste von Bosheit da. Und die sollen wir verlassen. Und dazu, manchmal muss man einfach sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Nee, das gehört jetzt nicht mehr zu meinem Leben, ich mache einen Schnitt. Die Leute tun mir einfach nicht gut, mit denen bin ich jetzt einfach erstmal nicht mehr zusammen, fertig. Ich möchte ein gesunder Acker sein. Aber was wir aufnehmen sollen stattdessen ist, nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Und dieses Wort Sanftmut kannst du auch mit demütig oder willig machen. Ne? Die Pferde wurden damals sanftmütig gemacht, Also eigentlich waren es ja Wildpferde, ne? Und die sind super stur und super stolz. Die sind stark, die vibrieren voller Muskelkraft, ne? Wenn du so ein Pferd, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe es im Fernsehen gesehen, war interessant, ne? Wenn du so ein Pferd sanftmütig machen möchtest, also wenn du es zähmen willst, ne? Gefügig machen willst, so dass es sich dann leiten lässt von jemand anderen und nicht mehr selbst leiten will, so dann musst du das erst brechen, das Pferd. Also nicht Genick oder so, aber ne, so vom seinen Willen muss gebrochen werden. Ne? Und irgendwann ist das Pferd voller Energie und auf einmal, wenn du es dann endlich hast, so und dann ist von einem Tag auf den nächsten, von einer Sekunde auf den nächsten, ruhig. Du kannst machen mit dem Pferd, was du willst. Ne? Und das ist dieses Sanftmütige, das auf einmal ist das Pferd demütig. Es macht sich kleiner als der es reiten will. Ne? Auf einmal ist willig, den Willen zu tun und sich führen zu lassen von demjenigen, der drauf sitzt. Ne? Und ich muss Gottes Wort demütig annehmen, so und willig. Ich muss annehmen für mich, dass das jedes Wort hier wahr ist, weil ansonsten richte ich das Wort. Ne? Ich richte das Wort, wenn ich sage und dann entscheide, diese Verse sind nicht mehr aktuell, diese Sache ist nicht von Gott. Wenn ich damit anfange, richte ich das Wort, ne? Aber das Wort soll ja mich richten. Deswegen muss ich sanftmütig werden und das Wort, Gottes Wort auch mit Sanftmut, mit Willen und Demut auch wirken lassen. Dann richtet es mich und zerschneidet, ne? Weil es zweischneidig ist. Dann trennt es Göttlichkeit und Menschlichkeit, ne? Dann trennt es Geistlichkeit und Fleischlichkeit. Wenn ich das Wort nehme und anwenden lasse in meinem Herzen von Gott so, dann bereitwillig, wie ein Pferd, das willig ist, jetzt geführt zu werden, so dann wird mein Leben zerschnitten und ich werde erkennen, was richtig ist und falsch. Ich werde einen Spiegel haben, so, der mir zeigt, wie ich wirklich bin. Und ich werde sehen auf der anderen Seite, wer Gott wirklich ist. Super wichtig. Nehmt in Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Ganz wichtig. Ich kann alles glauben und alles lernen und ich kann hier sitzen und große Sprüche machen, so was Gott will und was das Wort sagt, so kann da voll total überzeugt sein und mit jedem Christen streiten, der anders denkt. Ich kann auf die Straße gehen, den Leuten von Jesus erzählen und das Evangelium und so weiter und diese nachfolgen, die größten Wunder ausschreien und aufrufen. Ich könnte alle meine Habe weggeben und jeden sozial betreuen, sodass ich mich selbst verwahrlose. Ne? Jeden Cent, den ich bekomme, irgendwo anders hinstecken, in irgendeine Seele, die gerade Hilfe braucht. Aber auch wenn ich nicht anfange, mich darauf zu konzentrieren, das zu tun, was ich höre und was ich weiß und wovon ich überzeugt bin, so, dann ist das alles absolut gar nicht wert. Null. So weit dann fehlt die Liebe. Ne? Ich muss das Wort hören, und ich muss es annehmen, und dann muss ich sagen, okay, und jetzt will ich das leben. Und das kann ich nicht. Also muss ich wieder zu Gott kommen und sagen, also wirke das in mir. Bring mich in Situationen, damit ich verändert werde. Verform mich. So verändere mich in dein Bild. So. Mach mit meinem Alltag, was du willst. Mach mit mir, was du willst. So. Ich werde dir folgen. Ich will tun, wovon ich überzeugt bin. Ja. Und ganz ehrlich, langsam zum Zorn oder langsam zum Reden ist manchmal echt schwer. So. Ich weiß, dass es wahr ist, aber um es wirklich zur Weisheit zu bringen, muss ich es auch tun. Ja. Und ehrlich, die Ehe ist mein Ding, wo Gott mich immer knackt. Langsam zum Zorn bei anderen, das fällt mir schon leichter, aber in meinem Alltag, in meiner Frau, ne, bist für dich, Tür ist zu, du bist du, keine Masken, wenn sie auf den Schlips tritt und ich irgendwas falsch verstehe, dann bin ich angeknackst, ne, innerlich, und dann will ich mich verteidigen, so. Das passiert oft, so, wo ich dann Probleme habe, mich zurückzuhalten und erstmal nachzudenken, was ich bei anderen machen würde, ne, das zu leben, das will ich, und das ist eben was dauert, bis wir bei Jesus sind. Auch nur, weil weil das so lange dauert, heißt es nicht, dass ich dann sage, naja, dann hat es eh keinen Sinn. Das ist eine tägliche Entscheidung, die ich treffen muss. Jesus, ich möchte leben, was du mir sagst. Ich möchte nicht religiös sein, sondern glauben. Denn Vers 23, wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wenn ich nur aufnehme und nicht gebe, wenn ich nur aufnehme und mein Herz nicht berührt, sodass ich sage, und jetzt möchte ich, dass sich was bewegt. Ich weiß, ein Heiliger Geist soll auf mich kommen, ich soll mich ausstrecken, auch wenn ich nicht frage und wenn ich nicht wirklich zu Gott komme und sage, gib mir deinen Geist und du das erwartest, dann gehörst du zu dem Menschen. Du guckst in den Spiegel, du erkennst die Wahrheit, du weißt, was richtig ist, aber du bist nicht bereit, was dran zu verändern. Stell dir vor, ich gestern gucke in den Spiegel, und voll die grünen Zähne, ne? Und ich sag so, das muss ich noch wegmachen. So kann ich nicht rausgehen, ne? Und ich verlasse meinen Spiegel, und auf einmal fällt mir ein, das muss ich noch machen und das, und dann vergesse ich irgendwann, diese grünen Dinger rauszumachen. Passiert mir natürlich nicht, weil ich sofort die Dinger rausmache, bevor ich irgendwas anderes mache, ne? Aber kennen wir doch, oder? Sachen, wo Gott in unser Herz redet oder wo das Wort zu uns redet und wir sagen, eklig, ne? Oder unhygienisch oder unästhetisch, ne? Da muss ich jetzt was machen, ne? Und wo du dann sagst, aber eine Sache mache ich noch und dann, ne? Und dann gehst du in deinen Alltag rein und weg ist es. Zum Beispiel stehst du früh auf und denkst so, ich muss mal Bibel lesen wieder. Habe ich schon lange nicht mal gemacht. Würde ich gerne mal wieder machen. Mach ich. Ja, bin schon oft so aufgestanden. Ich werde dich jetzt suchen. Einfach mal Zeit mit dir, das wäre schön. Das ist eine gute Idee. Und dann stehe ich auf und dann mache ich die Kinder fertig und bringe die Kinder weg und dann komme ich nach Hause und weg. Ich habe dieses, was ich im Spiegel gesehen habe, vergessen. Täter des Wortes sein ist, dass man das Wort hört und es auch gleich tut. Und die Sachen, die uns unmöglich sind zu leben, weil wir einfach Sünder sind, das sind Sachen halt, die man nicht gleich tun kann, aber unsere Tat ist dann, dass wir zu Gott gehen damit gleich und sagen, los geht's, arbeite dran. Er betrachtet sich, läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, hier ist wieder Gottes Wort. Ne? Und dieses Hineinschauen bedeutet so viel im Griechischen. So total pinglich und penibel ins Detail das Ding zu betrachten. Ne? So ein Studieren, so ein Erforschen. Ne? So wie ich bei der Predigt vorbereiten, da gucke ich mit diesen Hineinschauen in Gottes Wort. Ich gucke mir jeden Vers an, ich gucke mir jedes Wort an, ich gucke mir Parallelstellen an, ich denke drüber nach über jedes Wort, ne? Und versuche irgendwie zu verstehen, worum geht's da? Was willst du mir denn jetzt sagen? Ne? Ich stelle mir vor, auf einmal denke einen Sinn nach über das Wort und überlege, okay, gibt es da ein Gleichnis für oder ein Bild oder irgendeine Geschichte in der Bibel? Ne? So dieses sich Zeit nehmen und das wirklich sich betrachten von allen Seiten. Ne? So wie in seinem Wort auch steht, der Geist wird uns lernen, die Tiefe und die Höhe und die Länge und die Breite, die Liebe. Ne? So alle Perspektiven sollen wir kennenlernen von Gottes Liebe. Ne? Und mit diesem Blick, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glücklich sein in seinem Tun. Deswegen, Gott will, dass wir glücklich sind. Das ist sein Bestreben und das ist doch toll. Gottes Wille ist zwar, dass wir Täter sind von dem, was er sagt, aber warum will er, dass wir tun, was wir hören von ihm? Damit wir glücklich sind. Das ist doch schön, oder? Er ist schon glücklich, weil er hat uns erkauft, er hat uns fest in der Hand, wir gehören ihm schon. Wir sind sein Eigentum. Da hat er ein Siegel drauf gemacht, mit seinem Emblem, ist meins. Ne? Da hat er noch was reingegeben, sich selbst, und gesagt, und wenn da irgendwas anderes rein will, kriegt es mit mir zu tun. Ist meins. Besetzt. Dieser Mensch gehört mir. Ist erlöst und gekauft. Ne? Gott hält uns in der Hand. Jesus bringt uns nach Hause. Und er verlässt uns nicht. Und das ist doch schön. Gott ist schon glücklich, weil er uns hat. Wir können lesen, dass im Himmel, wenn wir uns bekehren, der ganze Himmel eine Party feiert. Dass die Engel jubeln und Musik da ist. Ne? Und ein Lobpreis an Gott, dass er so gnädig ist. Alle sind glücklich da oben, wenn wir uns für Gott entscheiden. Ne? Das bleibt. Aber wir sind oft doch nicht glücklich. Und Gott will, dass wir glücklich werden. Ich finde das schön. Vergiss nicht, was ich dir sage. Und wenn ich zu dir rede, zum Beispiel redet Gott vielleicht jetzt irgendwas zu dir. Ne? Ich kenne das, dass man aus einer Predigt geht und irgendwie ist es dann weg. Ne? Vergessen, was man gehört hat. Ist nicht schlimm, wenn man die ganze Predigt vergisst, ne? Aber ich finde es schlimm, wenn man die Punkte vergisst, wo Gott einem angesprochen hat und gesagt hat, ja, das betrifft dich jetzt. Ne? Man weiß das sofort. Ja, das geht jetzt um mich. Ne? Das denken wahrscheinlich dann alle gleichzeitig im Raum, aber ja, es geht jetzt um mich. Ne? Und wenn ich dann weiß, okay, Gott hat gerade zu mir geredet, das ist eine Sache, wo er gerade in mir arbeiten möchte. Und wenn man das vergisst, das ist dann traurig. Die Sachen sollte man sich dann aufschreiben, wenn man so vergesslich ist. Ne? An geistlichen Alzheimer leidet. Aber Gott sagt, ja, wer mir zuhört und wer von mir was bekommt und kein vergesslicher Hörer ist, ne, sondern wirklich ein Täter ist, der das Gehörte nimmt und anfängt, daran zu arbeiten, der das meine Stimme nimmt um meinen Willen und es mir in der Hand gibt, damit es mich tun lässt im Vertrauen. Ne. Wer wirklich tut, der wird wirklich glücklich sein in seinem Tun. Ich liebe das. Wir haben einen Gott, der zwar schon von uns Veränderung will, aber nur uns zugute. Ich kann ja nichts produzieren. Die Früchte, die ich bringe, davon wird er nicht irgendwie sich Mercedes kaufen. Ne? Die Früchte, die ich produziere und du, das sind die, an denen andere dann satt werden. Er möchte nur, dass wir glücklich sind. Und deswegen, wer wirklich reinspringt ins Wasser, wer wirklich sich ausstreckt nach Gottes Willen, wer sich wirklich ausstreckt nach seiner Kraft und Weisheit, nach seiner Führung und sagt, mein ganzes Leben gehört wirklich dir, du bist der König, du bist der auf dem Thron sitzt. Der wird wirklich zufrieden sein und glücklich. Egal, wo er drin steckt. Das will ich. Das will ich mehr und mehr. Und das ist so schön, dass ich sehe, dass ich nicht fertig bin, sondern dass Gott immer noch arbeitet. Und solange ich hier merke auf der Welt, dass Gott gerade an mir arbeitet, solange weiß ich auch hundertprozentig, er hat mich nicht aufgegeben. Er redet zu mir. Ich bin immer noch so kostbar, dass er immer noch an mir bauen will. Er macht bestimmt was Schönes aus mir. Irgendwas Besonderes, was ich jetzt nicht sein kann. Lass ihn arbeiten. Und die letzten zwei Verse. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, und dieses fromm hier ist negative Betonung, es gibt ein gutes Frommsein, ne? Und es gibt aber auch ein negatives Frommsein. Und wenn unter euch jemand meint, fromm zu sein, heilig, trifft's ungefähr, ne? Ein guter Christ. Fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaun hält, da sind wir wieder bei der Zunge, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Und denkt dran, es geht hier die ganze Zeit um Reden, ne, um Worte. Gottes Wort und das Wort, das ich produzieren kann. Ne? Weil die Zunge, mit der kann ich niemanden erschlagen. ne? Also, mit denen kann ich vielleicht Leute erschrecken, wenn ich sie zu lang rausstecke, aber keiner wird da Schaden dran nehmen. So. Ne? Wenn hier es um Zunge geht, dann ist es wirklich einfach nur Reden. Worte. Sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen, das ist jetzt die gute Frömmigkeit, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Zwei Sachen, wo die Christen oft hinfallen. Oder, keine Ahnung, diese falsche Frömmigkeit, diese Religiosität, die auch die Pharisäer und Sadduzäer hatten. Ne? Einmal wird hier angesprochen, du kannst ein Christ sein, der sich total sozial einsetzt. Ne? Für die Arbeitslosen, für die Behinderten, für die Obdachlosen, für die, keine Ahnung, Mütter, alleinerziehend, für die Opfer des, was weiß ich denn, ne? So, jeder, der irgendwie bedürftig ist, in Not ist, ne? Kannst dich voll reinbringen die sich da voll investieren. Das ist wirklich bemerkenswert. Manche opfern nicht alles, um anderen zu dienen. Das ist wirklich schön. Weil wir sehen ja, beides ist wichtig, ne? Jesus hat gesagt, später. Um denen zu dienen, aber was, dann kommen sie nach Hause und haben überhaupt eine Beziehung zu Gott. Leben wie die Welt, befleckt. Ne? Denken wie die Welt, leben wie die Welt, zornen und reden, wie sie wollen. Ne? Und es ist natürlich, dass diese Frömmigkeit, wo er sagt, wenn du meinst, fromm zu sein, ne? Ja, du bist ein netter Mensch und du machst viel, aber du hast überhaupt keine, du bist gar nicht bei mir. Ne? Du fragst ja gar nicht mich. Du nimmst überhaupt keine Zeit für Zweisamkeit mit mir. Ne? Hallo. Komm ruhig rein. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrem Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Ein bisschen raus jetzt. Lass mal den Punkt. Machen wir nächsten. Und Jesus liebt dich. Da bin ich wieder. Kommen wir lieber zu der Frömmigkeit, die Gott wohlgefällig ist. Was uns zu einem Täter macht. So, von dem, was wir hören. Zu einem Täter des Wortes. So. Und zwar einerseits uns um die zu kümmern, so die hilflos sind, die niemanden haben, die allein sind. So, guck dir das an, das sind Waisen, das sind Witwen in Bedrängnis. Die Waisen und Witwen damals, die hatten niemanden, die waren alleine. Da war niemand, der für sie sorgen konnte. Die waren auf Hilfe von anderen angewiesen, deswegen waren die Waisen und die Witwen, die keine Familie mehr hatten, und kein Löser kein, der sie aufnimmt, irgendein Familiendings vom Bruder oder was weiß ich. Die waren, mussten betteln. Die haben keine Arbeit bekommen, die Witwen. Die waren allein und verlassen und mussten einfach nur hoffen, dass andere gnädig sind. Ne, und barmherzig sind, ihnen was geben. Und dann muss ich überlegen, okay, das ist Gott wichtig. Das ist für ihn eine Frömmigkeit, dass ich mich anderen Menschen hingebe. Und Menschen, die wirklich in Not sind, die allein sind. Und dann muss ich halt gucken, ist das in meinem Glaubensleben vorhanden? Sind da Menschen, wo ich weiß, die sind gerade allein, ohne Gott? Oder die stecken in Probleme und finden keine Hilfe? Ne? Jesus hat gesagt, was ihr einen dieser Kleinsten tut, das tut er mir. Ne? Und er sagt ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war hungrig und ihr habt mich nicht gespeist. Ich war im Gefängnis und ich war krank, aber ihr habt mich nicht besucht. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ne? Hier ist es super wichtig, dass wir einander lieben, dass wir einander dienen. Das ist wahre Liebe, dass man sich hingibt und sich selber aufgibt. Aber sich hingibt so an den Nächsten. Ne? Hat gesagt, lieb die Gemeinde so, wie ich dich liebe. Also es ist wichtig, dass wir uns ausstrecken, einander dienen, dass wir helfen, dass wir rausgehen und uns und das Volk mischen und geben von Gottes Liebe, von diesem Wort. Hier geht es ja immer noch um Worte. Hier geht's, ne? So, dass wir auch uns einander ausstrecken und sagen, wer ist denn gerade allein, so wen ich kenne. Und dann geht man halt hin. Bei den Besuchen, hier steht nur besucht, in der Bedrängnis zu besuchen. Ne? Und was anderes geht es in dem Punkt hier gerade erstmal nicht. So. Weißt du, und das ist es eben so. Und wir sind dazu berufen, zu unseren Nächsten zu gehen. So. Und wenn wir wissen, da ist Not, dann müssen wir hingehen. Und dann werden wir schon wissen, was zu tun ist. Nicht jeden, der auf der Straße nach Geld fragt, gebe ich Geld. Aber es gibt welche, die nach Geld fragen, denen gebe ich Geld. Ja. Nicht jeder, den ich sehe, der Unterkunft braucht, sage ich, oh, los, komm zu mir, nach Haus. Einmal war hier eine Frau in der Telefonzelle, die hat da geschlafen. Ne? Da habe ich ihr einfach schnell eine dicke Winterjacke und ein bisschen Essen und ein paar polnische Traktate und ein paar deutsche, weil ich nicht wusste, ob sie deutsch oder polnisch ist, dorthin gebracht zur Telefonzelle. Und dann war ihr warm und sie hatte was zu essen und gut. Ne? Und andere Male haben wir jemanden getroffen und den haben wir einfach mit nach Hause genommen. Oder eine Frau, ne? Weißt du noch? Und dann hat sie gebadet und dann hat sie ein warmes Bett bekommen und was Warmes zu essen und zu trinken und am nächsten Tag ist sie wieder gegangen. Ne? So ein, unsere Aufgabe ist nicht irgendwie alle zu versorgen, sondern unsere Aufgabe ist, alle zu besuchen. Ne? Und ganz individuell wird Gott uns schon zeigen, was dran ist und was nicht. Da brauchen wir uns gar nicht drum kümmern. Wir werden noch alles haben, um diese Not dann zu stillen. Und selbst wenn wir meinen, wir haben nur ein paar Fische und ein paar Brote, Gott wird das vermehren dann halt, weil wenn es sein Plan ist. Ne? So. Und das ist eben das Schöne. Ein lebendiger Glaube, ein wahrer Glaube, wenn ich wirklich Jesus lebe, dann suche ich den Kontakt. So. Und ich gehe dorthin, in der Hoffnung zu dienen. Ich bin bereit. Ne? Und zum Zweiten, sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Ja. Und auch das, so ein, wenn ich wirklich Jesus liebe und ihn nachfolge, dann kann ich nicht, will ich mich nicht mehr beflecken. Ja. Dann ist es mir peinlich und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn er wieder meine Füße waschen muss. Ja. So ein, man muss sich das bildlich vorstellen, du gehst mit Jesus, du bist komplett weiß, und das kannst du dich nicht mehr beschmutzen, das ist so Lotusblüte, ne? So diese, war das Lotus? Ja. Diese bestimmte Oberfläche von diesen Blättern, so ein, wo Wasser einfach wegperlt und Dreck einfach runtergeht, ne? So ein, haftet nicht. So ist Jesus sein Gewand, da haftet nichts. So ein, aber unsere Füße sind stinkig und dreckig, ne? Und er wäscht sie immer noch, sagt er. So ein, die muss er waschen. Das ist, wenn wir Buße tun. So ein, wenn ich mit Jesus gehe, so ein, ist doch peinlich, oder? Ich habe saubere Füße und Jesus hat immer saubere Füße und dann laufe ich in Lauf mit ihm und da drehe ich mich doch nicht um zur Welt und sage, oh, lecker, scheiße, Urin, oh, da hat gerade jemand hingespuckt, ne? So, und dann habe ich dreckige Füße, so, ne? Und laufe weiter und wieder mit Jesus, ne? War nur mal ein kurzer Abstecher, Jesus, ich gehe mal kurz Pipi machen, so, und dann gehe ich wieder auf den Weg mit ihm, so, und wenn ich nebeneinander mit ihm gehe und ich sehe seine weißen Füße und ich sehe dann meine, ne, das passt einfach nicht mehr. So ein, und jemand, der wirklich glaubt, was er glaubt und wirklich lebt, ne, so ein, der will saubere Füße haben wie sein Herr, der schämt sich und kommt zu Gott und sagt, es tut mir leid, ich will das nicht mehr, diesen Dreck in meinem Leben. Es tut mir leid, ich will das wirklich nicht mehr, nimm das raus, so ein, da sind so viele Sachen, die mich halten noch, so die, so viele Laster, die mich beschweren, so viel Dreck halt, ne? Wie es hier gesagt wurde. So viel Dreck und Schmutz, so viel Böses in meinem Herzen noch und in meinen Gedanken, ne? So, ich will mich jetzt fernhalten, so, und ich möchte dieses neue Leben ergreifen, ne? So, das, wenn das beides vorhanden ist und ausgewogen ist, weil beides ist wichtig, die Heiligkeit, also der Wunsch danach, gesund, geistlich gesund zu leben und zu wandeln und dieses Lieben, seinen Nächsten lieben, ne? So ein, und Gott lieben. So ein, dann ist es super. Und doch da lese ich das und ich muss wieder fragen, okay, ist mein Glaube in dem Bereich echt? Ja. Ich meine, ich habe diesen Spiegel hier und dann sehe ich mich. Ja. Ich habe hier Gottes Wort und ich weiß, das ist richtig und wahr so und sein Wille. Und wenn ich mich dann da drin betrachte, ne, dann wird schnell klar, dass da viele Punkte sind, wo Gott einfach arbeitet gerade. Ne? So, die nicht fertig sind. Da bin ich noch nicht fertig. Ne? So, da bin ich noch nicht vollendet. So. Und dann ist halt die Frage, echter Glaube oder nicht so. Der echte, der den echten Glauben hat, wenn er überführt ist von Gottes Wort, der sagt, ich will nicht so bleiben, sondern ich möchte diese Veränderung haben. Weil ich möchte glücklich werden. Ich möchte glücklich sein mit dir, ohne schlechtes Gewissen, dass ich dich schon wieder vernachlässigt habe. Ich möchte glücklich sein mit meinem Nächsten, ohne schlechtes Gewissen, dass ich meinen Nächsten vernachlässigt habe. Und ich möchte glücklich sein mit mir, so in meinem Alltag, mit meinem Leben, so mit meinem Gefühl, mit meinem Denken, mit meinem alles, was ich anfasse. Ne? Also ich möchte auch mich lieben. So, ne? Ja, und ich möchte verändert werden, mein Bild. So, und das ist ein wunderschönes Bild. Wenn ich dein Spiegelbild sehe und betrachte und ich erkenne das nicht ganz, immer nur Vers für Vers, sondern immer nur ein Stückchen, immer nur Tag für Tag, so dann ja, bitte ich dich, dass du, oh, ich möchte auch an deinem Bild verändert werden. Ich wünsche mir das wirklich, weil du bist so, so schön, so, so gut, so du weißt, wann man redet und wann man Mund hält. So, du, wenn du was sagst, dann hat es wirklich Gewicht und dann tut es anderen gut. So, du bist ein Segen für jeden, der um dich ist. Ja. Und ich bitte dich, dass du, ja, dass du auf uns kommst und dass du uns segnest. Ja, dass wir der gleiche Segen sind für uns und für andere und für dich. Und wir wollen dich wirklich lieben. Und wir wollen unsere Nächsten lieben. Und wir wollen ja auch uns lieben mit deiner heiligen Liebe. Ja. Und, ja, bitte formen uns diese Liebe, die so, so gut tut, die so, so echt ist und so, so rein und so wertvoll, ja. Diese Früchte bringt, so die einfach nur satt machen und schmecken, so, gegen die niemand allergisch ist, so die niemand schadet. Ich bitte dich, dass du nie aufhörst, ja, dass der Weg weitergeht mit dir. Und ja, ich danke dir für dein Wort und ja, hör nicht auf, ja. Ich will tun, was du sagst. Ich will auch tun, was ich verstehe. Also, und ja, dich zu leben ist schwerer als Ehe. Ja. Und so unmöglich. Und da bitten wir um deinen Geist, um deine Kraft, also um deine Weisheit und Sicht, so dass du um deine Hand in unserem Leben. Ich bitte dich, dass du einfach Sieg schenkst, dass du einfach alles tust. Wir wollen dich dafür hochheben und ehren und dir danken und dich preisen einfach, weil wir wissen, dass du in unserem Leben wirkst und dass du alles Gute bringst. Ja, ich danke dir, dass wir beschützt sind und sicher und ja, immer glücklicher werden sollen und auch werden mit dir, mit allem. Ja, ich liebe dich und ich brauche dich. Amen.